Die Intergalactic Lovers mit Between the Lines. Jetzt, wo ich drüber nachdenke, klingt der Bandname Intergalactic Lovers auch schon ein bisschen nach LSD, oder? LSD wird unser Thema sein in den nächsten Minuten, denn wir sprechen über das Buch Acid ist fertig von Alexander Fromm, in dem der Autor den Einfluss der halluzinogenen Droge auf Kunst und Kultur vergangener Jahrzehnte untersucht und analysiert, welche musikalischen Neuentwicklungen hätten ohne LSD unter Umständen nicht stattgefunden. Ist das sogenannte neue Hollywood das Ergebnis unzähliger Trips? Diese Fragen und viele mehr wird er uns beantworten. Schönen guten Tag, Alexander Fromm. Herzlich willkommen bei Flux FM.
Schönen guten Tag.
Wie geht's dir? Alles gut soweit?
Groovy. Mir geht's groovy.
Sehr schön. Jetzt habe ich gerade schon erzählt, dass dein Buch Acid ist fertig heißt und den Einfluss der Droge auf die Kulturgeschichte der letzten Jahrzehnte untersucht. Erste Frage, aber trotzdem, warum war dieses Thema für dich wichtig? Wann hast du festgestellt, dass LSD vielleicht in deiner Lieblingsmusik eine entscheidende Rolle spielte und wie bist du drauf gekommen, das Ganze nochmal so quasi wissenschaftlich zu untersuchen?
Also ob du das glaubst oder nicht, hat mich eigentlich als Kind schon interessiert, obwohl ich als Kind nicht wusste, worum es geht. Ne? Okay. Also ich habe Schallplatten gehört und habe dann die Schallplatten meiner Eltern gehört und dann waren die Beatles, die Stones und ich habe dann immer so gemerkt, es waren so mehr die, naja, bei den Beatles gibt's ja, wir hatten so ein rotes Album, ja. Das war so die Best-of von 62 bis 66 und die erste Scheibe sind ja so Popsongs, ne? Ja. She loves you, yeah. Und irgendwie so, das hat mich irgendwie nach einer Weile nicht mehr so erreicht. Und die zweite Scheibe, das waren dann so richtig Rocksongs, die waren einfach ausdifferenzierter. Ja. Da gab es dann neue Instrumente und so weiter. Und das hat mich, naja, die haben mich auf die Spur gebracht. Und dann habe ich halt so bewusst Musik aus den 60ern und 70ern gesucht und immer gehört. Und ja, und irgendwie mich dann für Musikbiografien interessiert. Und dann kam halt immer LSD irgendwie vor. Ja. Aber nur so am Rand. Das war immer so wie so ein Zaubertrank, der da irgendwie am Rande vorkommt.
Ja. Ja. Aber jetzt, wo du es sagst, am Beispiel der Beatles, kann man ja wirklich ganz gut so einen Bruch erkennen. Du hast gerade schon erwähnt, da gab es so ein paar Liebeslieder, die dann plötzlich abgelöst wurden von ausufernden Songs mit Texten, die man beim ersten Mal lesen überhaupt nicht mehr verstand. Ja,
genau, also was auch mit Absicht.
Ja, so, ja, genau. Ja. Da gab es so assoziative Herangehensweisen plötzlich auch in den Lyrics. Das heißt, bei den Beatles kann man eigentlich wirklich eine relativ genaue Grenze sehen, die durch die Droge LSD im Prinzip gezogen wurde.
Bei den Beach Boys auch. Am Anfang war das so eine Popband, die haben irgendwie von Surfing USA gesungen und konnten nicht mal surfen. Die Surfer selber haben die Musik gar nicht gehört. Ja. Und dann ging's los mit Good Vibrations und ja, Wouldn't It Be Nice?
Ja. Jetzt frage ich mich, wenn ich mir die ganzen Stories, die du in der Geschichte zusammengetragen hast, im Buch zusammengetragen hast, frage ich mich, wie schwer war es denn, diese Geschichten alle zu recherchieren? Denn natürlich gibt es Musiker und Musikerinnen, die offen und ehrlich zugeben, ich habe von 62 bis 67 jeden Tag Trips genommen, ja. Mhm. Aber es geht ja nicht jeder mit dem Konsum hausieren und man kann jetzt auch nicht unter der LSD-Wiki-Seite nachschlagen, wann wer LSD genommen hat. Wie schwierig war das denn für dich, das alles rauszufinden und zu recherchieren?
Na, dadurch, dass das Thema mich schon so lange interessiert hat, hatte ich es schon auf dem Schirm. Ich hatte es jetzt nicht alles präsent im Kopf, aber es war immer so, ich habe immer Biografien gelesen und habe gedacht, ach, siehste, der auch. Und ich glaube, Keith Richards hat so ein bisschen so einen Meilenstein gesetzt. Der hat ja in seinem Buch eigentlich über alles geschrieben und dann wollten so seine Mitmusiker aus den 60s irgendwie nicht hinten anstehen und haben auch geprahlt. Ne? Also Pete Townshend hat eine Biografie veröffentlicht, Eric Clapton und alle haben so ein bisschen geprahlt.
Und also, da gibt's dann wahrscheinlich Querverweise.
Und durch das Internet gibt's auch nochmal die Chance. Und aktuell passiert sehr viel in der Forschung. Also während ich das Buch geschrieben habe, letztes Jahr im April gab's den ersten Hirnscan. Also man wusste vorher nicht, wie wirklich LSD funktioniert im Kopf.
Stimmt.
Und deswegen kann man im Netz auch einen Haufen aus Zeitungen, also Online-Seiten, also seriösen Quellen auch finden.
Was ich interessant finde, ist, das kommt als Beobachtung im Buch eben auch vor, ist, weil wir wollen das ja auch nicht verharmlosen hier im Gespräch, das ist eine durchaus potente Droge,
die ist kein Kinderspielzeug,
genau, die psychoaktiv wirkt und die auch durchaus bei manchen Leuten, die vielleicht sensibel sind, zu irreversiblen Schäden führen kann, zu psychotischen. Na,
Brian Wilson, ne, von den Beach Boys,
zum Beispiel.
Angesprochen, der geht ja jetzt hausieren und man sagt, ja, LSD hat ihn den Kopf zermatscht,
ruiniert. Brian Wilson, der hat auch 3 Jahre im Bett gelegen und war drauf.
Auch Heroin genommen. Also er ist so ein bisschen, es ist so nur die halbe Wahrheit, aber wie gesagt, er ist jedenfalls nicht mehr zurückgekommen.
Ja. Aber das finde ich ganz interessant, dass man das auch mitbeobachtet, dass es eben Leute gibt, die diese Droge durchaus für sich haben nutzen können, dass aber eben, und deswegen würde ich das kurz miterzählen, dass es da auch Verlierer gab, die das quasi ausprobiert haben für sich und hatten vielleicht nicht die psychische Standfestigkeit, um das durchzuhalten, oder die hatten vielleicht vorher schon psychische Probleme.
Ja, und dann, Mischkonsum. Ja. Es gab ja auch Leute, so in den 60er Jahren, da waren ja Drogen irgendwie so der Allheilsweg, und da hat man dann irgendwie alles durcheinander geschmissen. Also ja, irgendwie aufputschende Sachen. Dann war man irgendwie so wach, dass man nicht mehr schlafen konnte. Dann hat man wieder was Sedierendes genommen und dazwischen dann halt, ach komm, nimmst du noch einen Trip, und ja, schon war die Sache eingerührt.
Ja. Das Buch geht ja chronologisch vor. Los geht's natürlich mit der Entdeckung und der Synthese des ersten LSD von Albert Hoffmann, 43. Mhm. Der hat zufällig was auf den Finger bekommen und hat gedacht, oh ja, ich sehe auf einmal komische Sachen, ich muss mal nach Hause mich ausruhen.
Genau, er hatte so kaleidoskopartige Fantasien.
Ja, und dann hat er am nächsten Tag gesagt, ich glaube, ich probiere das jetzt mal richtig.
Nee,
ja,
der hat, es war ein Freitagnachmittag,
wo es passiert ist.
Ja. Und dann hat er am Wochenende drüber nachgedacht, und am Montag hat er sich vorgenommen, er macht es jetzt zum wissenschaftlichen Selbstversuch, hat seine Assistentin informiert, und dann hat er sich eine beachtliche Dosis von 250 Mikrogramm pharmazeutisch reines LSD eingepfiffen.
Ja, weil er dachte, ab da wirkt.
Ja, und
wirkt tut es aber eigentlich schon bei einem Zehntel dieser Menge.
Genau.
Was ich aber interessant finde, ist, dass es dann eben diese Selbstversuche gab von Albert Hoffmann und vielleicht auch von befreundeten Medizinern. Dann war die Droge auch ganz lange interessant für Therapeuten und Leute, die sich mit psychisch erkrankten Menschen beschäftigen.
Weil die gesagt haben,
die haben gesagt, es könnte helfen, vom Alkoholkonsum wegzukommen, aber es könnte mir als Therapeut auch helfen, mich ein bisschen hineinzuversetzen in die Geisteswelt eines kranken Menschen, eines psychisch erkrankten Menschen.
Ja, du hast es erfasst.
Wie kam es denn dann dazu, dass dieses Interesse, das wissenschaftliche Interesse erlosch und dass es plötzlich in die Illegalität getrieben wurde?
Nee, das Interesse ist ja nicht wirklich erloschen. Also man muss dazu sagen, bis 1974 hat die sozialistische Tschechoslowakei selber noch LSD hergestellt. Wen es interessiert, der Markenname war Lysergamid, kann man recherchieren, LY. Ja, und die haben es vor allen Dingen, ich glaube, gegen Alkohol, also zur Therapie von Alkoholikern eingesetzt. Das Verbot ging ja von den USA aus. Ne? Man hat ein Problem mit den Hippies.
Nixon und dann hat man
Drugs und so, ne?
Genau, aber schon vorher, es ging ja von Kalifornien aus, 1966. Wir hatten letztes Jahr 50 Jahre LSD-Verbot.
Und dieses Jahr haben wir 50 Jahre Summer of Love. Das ist ja praktisch eine Reaktion auf dieses LSD-Verbot. Ne? Wir feiern ja eigentlich das ganze Jahr Summer of Love. Im Januar gab es ja dieses große Be-In. Da hat sich die Gegenkultur irgendwie in San Francisco getroffen zu einer großen Party und wollte irgendwie alle Kräfte einen. Also waren ja Bürgerrechter, Linke und Hippies. Das sind ja verschiedene Strömungen. Ja, wo jetzt sind wir abgekommen. Jedenfalls, das war eine politische Entscheidung. Also man wollte einfach hier es gab eben, wie gesagt, einen Haufen Gegenbewegung, eine Antikriegsbewegung, da wollte man einfach einen Hahn abdrehen. Ja. Da hat man irgendwie, man hat das Verbot einfach grundsätzlich für LSD festgelegt.
Ja.
Und dadurch war die wissenschaftliche Forschung und die Therapie auch abgestellt.
Ja. Was auch ganz interessant ist, ist die Beobachtung, dass eben nach der Zeit, in der das LSD illegal wurde, dass da natürlich auch der Drogenkonsum innerhalb der Kunstschaffenden sich komplett geändert hat. Und da hast du eine Beobachtung gemacht, die da nämlich dahin führt, dass man sagt, ab dann ist eigentlich voll viel passiert mit Drogentoten und auch, also ich meine, ob die Theorie so haltbar ist, weiß ich nicht, aber auch so Sachen wie Marilyn Manson und jetzt drehen wir mal richtig durch und bringen Leute um und so, das wurde ja auch oft mit LSD zusammengedacht.
Ja,
da geht es aber bei euch so eher in die Richtung, dass ihr sagt, es war vielleicht später und es waren vielleicht andere Drogen, die hier ausschlaggebend waren.
Also was man sagen kann, der Krieg gegen die Drogen ist gescheitert. Noch nie haben so viele Menschen illegale Drogen konsumiert wie jetzt.
Mhm.
Und wir machen diesen Krieg seit 1971. Also die ganze Drogen, die Behandlung des Themas ist gescheitert. Also es funktioniert nicht, wie man sieht. Ne? Und was ich jetzt zum Thema LSD sagen kann, also 66, wie gesagt, kam das LSD-Verbot. Was hat das gebracht? Es haben andere Leute LSD hergestellt.
Mhm.
Also Schwarzmarkt-LSD, ne? Irgendwelche Hinterhofküchen haben das zusammengekocht und das war dann immer nicht unbedingt rein.
Mhm.
Oder der Chefversorger der Band Grateful Dead, Owsley Stanley, der hat ja die
offiziell Tontechniker, ja?
Ja, genau, war er ja auch. Also hat auch das ganze Equipment bezahlt mit Drogengeld natürlich und hat selber LSD hergestellt. Und als das verboten wurde, hat er gedacht, okay, dann nehme ich eine chemische Droge, die das irgendwie ersetzen könnte. Und hat dann SDP unter die Leute gebracht bei irgendeinem Festival. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, und da SDP ist ja eine ganz andere Größenordnung. Also es ist nicht bewusstseinserweiternd, ist aber auch ein Halluzinogen. Und man ist dann so. Also manche Leute waren da 3 Tage drauf und die wussten nicht, was mit denen passiert.
Ja. Also, und da, also im Vergleich damit war ja der LSD-Rausch ja ein durchaus absehbarer, beziehungsweise vielleicht auch aushaltbarer, weiß ich ja nicht. Aber es wurden dann viel potentere Drogen auch in die Szene
gepusht.
Ja.
viel Unvorhersehbares oder eigentlich schlimmer. Nach dem Verbot wurde es nicht besser.
Du hast uns ein Stück mitgebracht, das sich mit dem Thema beschäftigt. LSD. Im Original geht es, glaube ich, um Währungen.
Ja, also, in Großbritannien gab es ja Pfund, Schilling und Pennies. Ja. Und das ist nach dem Lateinischen LSD. Also Libra, Solidi, Dinari.
Ja, das ist eine abgefahrene Story, wie die Pretty Things hier quasi ihren Drogenkonsum in so einem Song versteckt haben. Lass uns den einmal hören und dann quatschen wir noch ein bisschen weiter.
Sehr gerne.
Über das Buch Acid ist fertig von Alexander Fromm. Zwischendurch The Pretty Things auf Flux FM. LSD gehört von The Pretty Things, ein Musikwunsch meines Gastes Alexander Fromm, über dessen Buch wir sprechen. Acid ist fertig, heißt es. Das Werk, das in der letzten, im letzten Jahr schon erschienen ist und in dem es im Prinzip geht um eine Untersuchung der Wirkung von LSD auf die Kulturhistorie der letzten Jahrzehnte. Wir haben schon ein bisschen
mit dem Schwerpunkt Musik, muss man dazu sagen.
Genau, mit dem Schwerpunkt Musik. Allerdings geht es auch in Richtung Film. Du sagst im Buch oder im Buch stellst du fest, dass das sogenannte New Hollywood so nicht existieren würde. New Hollywood, vielleicht nochmal zum Verständnis, das ist eben das Hollywood, das sich in den 50er, 60er Jahren herausprägte und einen Unterschied bildete zum klassischen Hollywood der 30er, 40er Jahre, wo es nur noch um Liebesfilme ging und wo ganz klassisch auch die Struktur eines Filmes immer wieder gleich quasi verwendet wurde. Oder
Genre.
Immer, ja, es wurden klassische Genres bedient und immer wieder gleich bedient. Und dann gab es halt plötzlich diese Jack Nicholson, Peter Fonda, Born to be Wild People, die wie aus dem Nichts plötzlich auftauchten. Auch das hat deiner Recherche nach mit LSD zu tun gehabt.
Ja, also wenn man sich Jack Nicholsons frühe Filme anguckt, die kann man sich auf YouTube angucken, weil von denen hätte ich vorher nie erfahren.
Ja.
Weil die sind in der Qualität so ein bisschen grenzwertig. Ne? Aber er hat halt in seinen frühen Filmen immer sehr psychedelisch gearbeitet. Also es gibt einen Western, dessen Titel mir jetzt nicht einfällt.
Ja.
Oder es gibt Psych Out, heißt ein Film. Da geht es so um Hippies. Ne? Es geht um taubes Mädchen oder blind. Jedenfalls kommt die nach San Francisco und
lernt dann einen Musiker kennen.
Ja. Kennst du den Film? Hast du den?
Nee, ich habe über den Film das Buch gelesen.
Das habe ich, so die Film, das Film-Genre habe ich schon wieder irgendwie nicht mehr so auf dem Schirm. Weil die Filme waren, wie gesagt, nicht so eindrücklich, aber wenn man sich damit auseinandersetzt, dann merkt man schon, wie die Anfänge liegen.
Ja, und auch, dass da so ein Turn stattfindet. Also, dass quasi unter Umständen so eine Crew von, sagen wir mal, gefühlt 10, 15 Leuten, die einfach richtig drauf gewesen ist, im doppelten Wortsinne, zu einer bestimmten Zeit, dass die halt da so eine ganze Filmindustrie irgendwie umdrehen. Und dass sie plötzlich so Produzenten sensibilisieren auf Themen und Filmstoffe, die vorher völlig uninteressant gewesen sind.
Das ist einfach ein Generationswechsel, ne? Also man muss sagen, irgendwann sind die alten Dinosaurier weg vom Fenster. Man möchte nicht mal die gleichen Schauspieler sehen und nicht mehr die gleichen Produzenten mit den gleichen Stoffen haben, sondern du hast ein neues Publikum und dann gibt's automatisch einen Wechsel.
Und das kann man ja auch mal festhalten an dieser Stelle. Es ist eben nicht so, dass LSD quasi egal vor welchem Hintergrund konsumiert, sofort dazu führt, dass man kreativer wird oder dass die Szene geiler wird. Das hat sehr viel mit den Leuten zu tun und auch der Zeit, in der das konsumiert wurde, glaube ich. Was dann als Wirkung passiert.
Da kann ich nur zustimmen.
Ja, das stimmt. Wir haben ja vorhin kurz drüber gesprochen, dass es durchaus ja einen Unterschied gibt zwischen einem Album wie Sgt. Pepper und einem Song wie Tag am Meer von den Fanta 4, obwohl beide ja durchaus was mit LSD zu tun haben. Wie würdest du den Einfluss von LSD auf die Krautrocker, wie würdest du das einschätzen? Die Krautrocker haben ja dann irgendwann gesagt, wir wollen mit den Nazis nichts mehr zu tun haben, mit unserer Vergangenheit nichts mehr zu tun haben und aber auch mit klassischen Arrangements in der Musik nichts mehr zu tun haben.
Und mit Amerika nichts zu tun. Also sie wollten keinen Blues nachspielen, sondern die wollten was Eigenes machen. Und am Anfang, also die nannten sich ja nicht Krautrocker, sondern das hieß, soweit ich informiert bin, Freebeat. Freebeat ist so eine Bezeichnung. Ja, da gab's ja die Essener Songtage, auf denen auch Amon Dürr aufgetreten sind, eine der frühen Krautrock-Bands. Und ja, Uschi Obermeier war damit bei diesem Auftritt. Und die haben da zu tief in die Ampulle gegriffen, weil die waren irgendwie ganz schön drauf und konnten auch nicht so sauber spielen.
Ja.
Also die haben es während des Auftritts.
Ja. Aber insgesamt ist es eine Szene, die durchaus auch unter Umständen durch diese Vermischung der Ideen, ja, wir wollen nichts mit den Nazis zu tun haben, wir wollen nichts mit dem Blues zu tun haben, wir wollen nichts mit den Amis zu tun haben und dann noch quasi die Droge obendrauf,
Bewusstseinserweitern. Es geht ja darum, nicht groß nachdenken, sondern in der Musik sein, der Kunst verpflichtet, man probiert sich aus.
Mhm.
Es gibt eine großartige Berliner Krautrockband, die heißt Ashra Tempel. Federführend ist da Manuel Götsching und den kann ich nur empfehlen. Also sowohl seine Solo-Sachen, er hat ja auch eine elektronische Platte gemacht, E2, E4.
Ja.
Das ist so eine, ich glaube, die geht eine Stunde und das ist eine Stunde lang nur der Wechsel zwischen zwei, du bist Musiker.
Zwei Akkorde.
Zwei Akkorde, E2, E4. Ne?
Ah, alles klar.
Ja, und das ist dann aber so elektronisch verfremdet, das hat er auch so spontan eingespielt, ja. So nach dem, was er erzählt hat. Ne? Und das ist ein absolutes tranceartiges Album, ja. Das ist großartig.
Na, das ist ja auch das Tolle am Krautrock, dass es oft so repetitiv wird und dass man sich dann so verliert in den Stücken. Weil man eben weiß, es kommt diese blöde Subdominante nicht, die beim Blues immer wieder gespielt werden muss. Das ist also das liebe ich ja auch am Krautrock, diese Verweigerung den Songstrukturen gegenüber. Aber auch hier hätte ich gar nicht so dolle gedacht, dass das so LSD-mäßig verknüpft werden kann. Was auch noch interessant ist als Beobachtung zum Buch ist, dass es halt losgeht in den 40ern mit der Entdeckung, dann 50er, 60er, Mediziner probieren es aus, Musiker entdecken es für sich, 70er, das kommt in New Hollywood an und dann kommen die 80er, kein Eintrag im Buch.
Nee, da ist glaube ich so die Nase... Alles, was man durch die Nase ziehen kann, das ist die bestimmte Droge.
Und man sagt ja auch, die Droge muss irgendwie zum Zeitalter passen. In den 80ern war ja No Future angesagt. Da hat wahrscheinlich so ein LSD-Trip eher zu Horrortrips geführt, in denen man über
so den Atomkrieg
nachdachte oder so, war.
Ja, ja.
In den 60ern, stelle ich mir vor, hat man das genommen und hat dann zusammen mit seinen Freunden und einer Akustikgitarre und einem Lagerfeuer hat man dann so Zukunftsvisionen entwickelt.
Das war ja
so. Plastik war neu, war? Zum Mond kann man
fliegen. Zum Mond fliegen, Farbfernsehen, alles war auf Zukunft programmiert.
Ja. Und im Vergleich dazu dann in den 80ern so irgendwo an der Mauer sitzen, ich glaube deswegen verstehe ich unter Umständen, dass das in den 80ern nicht mehr so beliebt war.
Pershings werden stationiert, Soyuz-Raketen.
Ja.
Aber in den 90ern geht's ja wieder los. Ja. Wir feiern ja dieses Jahr nicht nur den Second Summer of Love, sondern es gab ja schon mal so ein Revival der, jetzt habe ich es falsch gesagt, ne, Summer of Love und dann gab's den Second Summer of Love, 88 bis 89. Da gab's wieder eine neue Generation mit einer neuen Musik. Mehr so mit Ecstasy, aber auch die hatten LSD-Erfahrungen und da taucht das Motiv wieder auf. In der Musik, in Videos, also man hat dann diese knallbunten Videos.
Ja.
Ich kann mich erinnern, der Freie Mauer, ich war hier in West-Berlin, hab Verwandte besucht und da lief der Fernseher und da lief Buffalo Stance von Nene Cherry. Und wenn du das Video kennst, der Hintergrund, das ist ja so diese Computer Farben, Computer-Techno-Farben der 90er Jahre, da kriegt man schon so einen Eindruck, wie es damals war, so knallbunt.
Und das Video ist eigentlich auch ein ganz guter Indikator dafür, dass es diese LSD-Kultur, dieses Psychedelische, dass es das alles auch in den Mainstream geschafft hat, ja?
Auf irgendwann alle Fälle,
kommt Tatort. Der Brennpunkt, Tatort, alles mit Pink Floyd vertont.
Genau.
Ja.
Früher gab es noch Kennzeichen D, da war, glaube ich, wie heißt das, Santana hatte da irgendwie so seine Musik.
Ja, das weiß ich nicht mehr auswendig, aber es ist auf jeden Fall interessant, wie sehr es diese Subkultur dann eben auch in den Mainstream geschafft hat.
Genau, man muss nur dranbleiben.
Ja. Insgesamt ein wirklich interessantes Buch. Ich dachte vorher, ich hätte schon ungefähr einen Plan darüber, wie LSD vielleicht die Musik der 60er Jahre geprägt hat. Aber im Buch werden Zusammenhänge hergestellt, die mir neu sind. Auch wie aus Fleetwood Mac quasi von der LSD-Kapelle aus der LSD-Kapelle eine Kokser-Kapelle wurde, als sie nix dazu kam.
Na gut, ich würde eher sagen, aus Blues wurde Folk.
Ja.
Aus einer englischen Blues-Kapelle wurde eine amerikanische Folkband.
Ja, das stimmt. Aber auch die Drogenvorlieben haben sich halt schwerstens geändert.
Dramatisch.
Und eben auch die Musik. Und da kann man jetzt natürlich auch unklar bleiben darüber, ob das jetzt gut war für die Band oder nicht. Ein sehr interessantes Buch jedenfalls, das tolle Einblicke gewährt, die mir, wie gesagt, auch neu waren. Und eins dieser Bücher dürfen wir verlosen. Am besten schreibt ihr uns eine Mail an win@fluxfm.de. Die Frage, die wir stellen wollen, ist, wie heißt die Band, die mit Tag am Meer bewies, dass LSD-Konsum alleine nicht reicht, um gute Songs zu schreiben?
Das hast du gesagt. Das
war jetzt echt ein bisschen mies, aber ich stelle die Frage jetzt einfach so. Wie heißt die Band, die mit Tag am Meer bewies, dass LSD nehmen alleine nicht reicht, um gute Songs zu schreiben? Wer die Antwort weiß, der schickt uns eine Mail an win@fluxfm.de. Das Buch ist im Laden auch noch zu haben für die Leute, die sich das zulegen wollen. Ein wirklich sehr, sehr interessantes Werk, das sich beschäftigt mit LSD und dem Einfluss der Droge auf die Kunst und die Kultur der vergangenen Jahrzehnte. Geschrieben wurde ist von Alexander Fromm und bei dem bedanke ich mich noch. Vielen Dank für deinen Besuch.
Ja, sehr gerne. Schön, dass ich hier sein durfte.
Was steht als nächstes an? Hast du schon einen Plan, über was du
arbeitest? Ich mache Fortsetzungen. Da ist ja noch gar nicht alles abgehandelt. Na, auf jeden Fall. Da kommt noch so viel dazu.
Na gut, dann meldest du dich wieder, wenn die Fortsetzung fertig geschrieben ist.
Sehr gerne.
Super, bis dahin. Ciao.